Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Remix. Heute mit
Jason
und
Safira. Ganz neue Besetzung, nie zuvor gehabt.
Überraschung, Überraschung.
Überraschung.
Wer hätte das gedacht?
Hashtag der Woche ist heute.
Du willst es jetzt aber echt wissen, ne?
Ja.
Ratzfatz durchziehen hier. Ratzfatz. Kein Geplänkel.
Nein.
Geht jetzt los.
Nein. Ich habe auch eine Geschichte, warum dieses Thema. Weil ich wollte ja dieses Thema. Warum willst du unbedingt dieses Thema? Du musst unbedingt sagen, warum du dieses Thema willst. Habe ich eine tolle Geschichte zu.
Okay, dann bin ich schon gespannt. Ja, schön, dass ich jetzt doch noch überrascht werde in einer Folge. Ich möchte sie hören.
So, als wäre jede Folge überraschend.
Jetzt hast du schon den Hashtag angekündigt, jetzt hängen die Leute in der Luft. Oder ja, ist das total jetzt der Cliffhanger?
Weil der Hashtag ist sowieso das, was immer am besten geht. Zumindest bei uns. Also Hashtag der Woche ist, ja so.
Tatortreiniger.
Hashtag
der Woche.
Und vielleicht sind ein paar ganz schlaue von euch, die schon sich denken können, um welches Thema es geht. Denn heute geht es um das
Tatortreinigung.
Richtig.
Irgendwas.
Thema.
Heute geht es ums Kreuz. Geschichte, warum? Ich war in Köln in einem Laden und da konnte man so kleine Säckchen kaufen mit kleinen Kronen drin oder kleinen Federn oder Glücksschweinchen oder irgendein Kram und da stand immer so ein cooler Zettel bei. Ich habe für Gina eine Krone gekauft. Auf dem Beutel steht Crown to go und innen drin steht, ist so eine kleine Porzellan oder irgendwas. So eine kleine Krone, so weiß und gold. Und da ist ein kleiner Zettel drauf, nimm diese Krone immer mit dir als Erinnerung, deinen Kopf niemals hängen zu lassen. Fand ich voll cool, dachte ich, sowas kann man ja auch selber machen. Ich bin immer so gemein, ich klaue mal andere Leute Ideen. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich gedacht, was könnte man denn noch so coole kleine Symbole machen, weil so fette Schweine finde ich total öde und ein Kleeblatt und so ein doof Ding auch. Und da habe ich gedacht, so, was sind denn sonst so Symbole, was Leute haben? Und da habe ich gedacht, ja, so old fashioned, evangelikal, wie ich ja so ein bisschen bin, Kreuz. Was zur Hölle Kreuz? Und dann habe ich gedacht, dann hatte ich nämlich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt spoilern soll, ich glaube, ich spoilere das nicht, aber ich hatte eine coole Idee, warum man ein Kreuz nehmen könnte und was man auf den Zettel schreiben könnte. Und dann habe ich gedacht, wir müssen mal über das Kreuz reden.
Also wenn du jetzt mit dieser Idee noch Geld machen willst, dann würde ich sie vielleicht nicht in den Äther raushauen.
Nein, ich will keine Kohle machen. Ich mache das wie mit den Büchern. Ich finde das viel cooler, das zu Hause zu haben.
Und die Sasa hat mir ein ganz tolles Buch gebunden und mir zum Geburtstag geschenkt.
Das ist cool, ne?
Das ist echt cool.
Also mir ein bisschen schwer gefallen, es zu verschenken.
Ja, umso mehr weiß ich es zu schätzen, Sasa. Dankeschön. Ja,
besser ist das.
Ja.
Ja,
ich schreibe da keine doofen Sachen rein, versprochen.
Das wäre mir egal.
Okay.
Besser, als wenn du es im Schrank verstauben lässt.
Na gut.
Ja.
Okay,
ja.
Aber, Kreuzkinders.
Aber jetzt, warum Tatortreinigung?
Ja, weil ist ja ein Tatort.
Weil das die beschissenste Serie Deutschlands
ist. Ist sie gar nicht, Bro Jason. Arne, sag ihm was, hau ihn. Arne findet die auch toll. So. Nein, die ist wirklich witzig. Du hast vielleicht... Arnes
immaterielle Faust hat gerade den Äther durchbrochen, ja, so eine zu verpassen. So.
Auf jeden Fall, weil das Ding ist, du hast einfach keinen Filmgeschmack.
Ja.
Schade.
Das, da muss ich aber zu meiner Ehrenrettung sagen,
gibt's nicht.
Dass es im Hause Liesendahl eine Verordnung gibt, erster Klasse, nämlich, dass grundsätzlich deutsche Filme hier nicht geschaut werden dürfen. Sonst geht nämlich der Fernseher kaputt.
Das.
Als ob du keinen Laptop hättest und als ob es nicht bei Netflix gäbe. Also bitte, keine Ausrede. Don't believe you. Ist ja auch egal. Haben wir jetzt genug vorgeplant?
Ja, also Tatortreinigung. Insofern passend, als es den vielleicht berühmtesten Tatort oder die berühmteste Tatortgeschichte überhaupt geht. Nämlich, dass Jesus hingerichtet wurde, getötet wurde, ans Kreuz genagelt wurde vom römischen Imperium. Und dieses Ereignis in der Menschheitsgeschichte, wobei es gibt schon so ein paar versprenkelte Menschenkinder, die sagen würden, dass es sich gar nicht ereignet hat, aber die allermeisten würden glauben, das ist passiert und haben dazu aber sehr, sehr unterschiedliche Meinungen.
Ich glaube, die komplette muslimische Welt sagt, dass das nicht passiert ist in dem Sinn.
Ja, stimmt. Ja.
Okay. Tut mir leid. Versprenkelte.
Ja, das war jetzt sehr ignorant von mir.
Aber das ist
okay, doch ertappt. Gut, wie auch immer.
Die große Frage ist doch eben, wer hat's gemacht? Ne? Also der Tatort. Mhm. So, und genau wie beim Tatortreiniger, das habe ich von der Serie verstanden, da haben doch schon alle die Lösung parat und wissen, wie es gelaufen ist. Und dann kommt der Tatortreiniger und der findet dann raus, wie es wirklich gelaufen ist, oder nein. Nicht?
Nicht? Leider nein.
Aber in der ersten Folge, die ich gesehen habe, war es so.
Also es passiert einmal, glaube ich, in 4 Staffeln, aber...
Also okay. Cool. Sehr gut, dass du so schnell bei deiner Urteilsfindung bist, Yasin. Naja, ich habe es noch nie gesehen. Deswegen habe ich keine Meinung dazu.
Es tut mir so leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß auch nicht, warum ich mit den Stümpern immer hier so...
Ich habe mich schon zweifach als Ignoramus geoutet heute. Tut mir leid, liebe muslimischen Schwestern und Brüder. Ich
bitte euch eigentlich die ganze Zeit. Was ist denn los?
Ich bitte um Vergebung. Ey, das ist wirklich ein ziemlicher... Okay.
So wie auch
ich schäme mich wirklich. Ich wünschte, wir würden bei diesem Podcast auch mal Dinge rausschneiden, aber das wird hier niemals passieren.
Natürlich zum nicht.
Tag des jüngsten Gerichts nicht. Okay, dann werde ich ewig mit diesem Fauxpas leben müssen.
Richtig.
Okay, wie auch immer. Gut, wir müssen vorwärts kommen, ne?
Also ja, weiter geht's. Sascha ist müde.
Also.
Und gespannt.
Die Frage ist, wer war es? Aber ich
vielleicht ganz kurz, ich habe mir das nämlich so überlegt. Ihr sagt nochmal die ganzen Theorien, die es gibt, und ich sag dann, was ich doof daran
finde. Ja, zu den Theorien kommen wir auf jeden Fall noch. Aber ich würde sagen, dass im allgemeinen Verständnis für die Mehrheit, welcher Gruppe auch immer, also ganz viele Leute denken jedenfalls, Jesus wurde umgebracht letztendlich von Gott. Und das ist eine Sichtweise, die es zu hinterfragen gilt.
Ich würde sagen, in vielen frommen Kreisen, in denen ich unterwegs gewesen bin und in denen es zu Gesprächen gekommen ist mit meiner Beteiligung zu dem Thema, was gar nicht so häufig der Fall gewesen ist. Das war bei euch vielleicht anders. Bei euch war das, glaube ich, doch zentraler und expliziter, aber bei mir nicht unbedingt so, in meiner frommen Vergangenheit. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass die Leute das so deutlich gedacht und empfunden haben, dass Gott derjenige war, der der Täter war. Aber wenn man Menschen dann mal konfrontiert mit dem, was sie über das Kreuz tatsächlich glauben, oder sie mal genauer befragt dazu, was sie eigentlich darüber glauben, dann klafft da oft eine Lücke, weil das Thema vielleicht auch ein bisschen Unangenehmes ist. Denn wenn man konsequent bestimmte Dinge durchdenkt, dann kommt man vielleicht doch in einer konservativeren Denke zu dem Schluss, dass Gott es war. Hm. Ja.
Und was ich halt eben auch glaube, warum das Kreuz ein bisschen unangenehm ist, ich persönlich finde es gar nicht so angenehm, daran glauben zu müssen, dass dann kommt ja direkt wieder Geschenk, was man nicht annehmen kann, aber diese Idee von, da ist einfach jemand für mich gestorben. Also ich hatte nicht so wahnsinnig viele Berührungen mit Tod, ich finde das total unangenehm und ich möchte da auch gar nicht so tief irgendwie reingehen, weil auch dieses Bild, was von mir damit gebracht wird, ne? Du bist übrigens der letzte Assi und dieser heilige Jesus musste für dich sterben, finde ich auch nicht ganz so cool.
Also ich meine, um das Kreuz zu erklären, werden ja unglaublich viele Geschichten herangezogen, so Anekdoten. Ne? In irgendwelchen frommen Filmen, wo dann zwei Leute eine Bergtour machen, der eine rutscht ab, der andere hält ihn noch fest und rettet ihm irgendwie das Leben und währenddessen
oder infolgedessen... Die Geschichte war, dass eine Familie bergwandern geht, die abstürzen, weil ein anderer Spinner sie... Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall stürzen sie ab und der Vater sagt die ganze Zeit, ihr müsst mich losschneiden, damit ihr überleben könnt.
Ach so,
und dann
muss
der Sohn den Vater losschneiden, damit die anderen beiden überleben können.
Nein, der Vater muss den Sohn natürlich. Der Vater muss den Sohn losschneiden, damit die anderen, die dann an der Leine hängen...
Nein, der Sohn hat den Vater losgeschnitten.
Da fängt schon an.
Es ist nicht perfekt, es ist nicht perfekt.
Also, da gibt es eben ganz, 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 ganz viele, ne? Damit andere gerettet werden können, muss irgendjemand dran glauben. Ne? Und oft sind das so Anekdoten aus dem Bereich, ich sag mal, Unglück und Unfall, die dann rangezogen werden. Sag ich mal dann auch, ich kenne oft auch diese Anekdoten, dann aus dem Nationalsozialismus, wo dann irgendjemand hat geklaut im Konzentrationslager und die Nazis wollen jetzt den Schuldigen wissen. Und dann wird jemand wahllos rausgesucht und soll dann umgebracht werden. Und dann stellt sich dann jemand zur Verfügung als Opfer stellvertretend und sagt, nehmt mich und nicht den anderen. So, solche Geschichten, die gibt's, die gibt's recht häufig.
Ja, oder vor dem Kind, was weggelaufen ist und dann irgendwo hängen bleibt und dann muss der Vater sich vor den Zug stürzen, damit der Junge nicht umgefahren wird. Und
was so. Aber in all diesen Bildern, was in all diesen Geschichten fehlt, ist, dass Gott derjenige ist, der das Opfer tötet.
Richtig.
Also das fehlt in diesen Konstellationen. Ich kenne diese Illustrationen auch, beziehungsweise ich hoffe mal, dass die Leute nicht das Bild haben, dass die Nazis Gott repräsentieren, in der Analogie, die du zuletzt gebraucht hast. das wäre wirklich, na okay, wie auch immer.
Ja.
Also ich kenne diese Geschichten auch. Ich habe die auch gehört früher, häufiger, auf irgendwelchen Freizeiten oder im Gemeindekontext. Aber dass dann nochmal explizit herausgestellt wurde, hey, und übrigens Gott ist derjenige, der letztlich den Auslöser betätigt hat.
Mhm.
Oder letztendlich ist es auf Gott zurückzuführen, dass die Nägel die Hände Christi durchbohrt haben und er da hängen musste, bis er starb oder so. So deutlich herausgestellt wurde es in der Regel nicht. Mhm. Nicht in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe jedenfalls.
Ja, bei mir schon. Ich kenne das sehr, sehr gut. Und ich muss auch sagen, dass das für mich, weil es eben eingebettet war in ein Gesamtsystem, dass ich nie im Leben auf die Idee gekommen wäre, diese Dinge zu hinterfragen.
Wann hat das eigentlich für dich angefangen, dass du es hinterfragt hast?
Ich
kann mich erinnern, aus meiner Sicht.
Ja.
Bei mir hat nämlich viel von meiner Dekonstruktion, auch alter Glaubenssysteme und so, angefangen mit dem Thema Kreuz.
Mhm.
Und das war, glaube ich, so vor gut 8 oder 9 Jahren, da bin ich nämlich irgendwann mal auf dich zugekommen, Jason, und habe dich gefragt, was glaubst du eigentlich über das Kreuz? Und ich kann mich erinnern, du konntest mit der Frage erstmal noch nicht so viel anfangen. Aber wir sind im Gespräch geblieben. Und das hat bei mir persönlich auch noch einiges losgetreten. Obwohl ich zugeben muss, vorher ist bei mir schon viel gelaufen an Leserei und Recherchiererei und so. Mhm. Und ich habe mich noch nicht so hervorgetraut bei dir, aber wir sind im Gespräch geblieben und ich glaube, das hat bei mir zumindest noch einiges weiter bewegt. Mhm. Jetzt sag mal, wie das bei dir war.
Also ich weiß, dass ich im Abi das erste Mal mit einem Text konfrontiert wurde. Ich habe den sogar hier rausgekramt. Ich hatte letztens irgendwann nochmal so alte Kisten in der Hand. Mhm. Und da ist mir wirklich nochmal dieses alte Buch aus der Oberstufe in die Hände gefallen. Von Tilman Moser, Gottesvergiftung. Im Nachhinein muss ich sagen, unglaublich gutes Buch,
mhm,
weil es eben ganz, ganz viel von schlechter Religion in einer ziemlich derben Sprache dekonstruiert.
Mhm.
Und ich weiß, das hatte ich damals in der Oberstufe gelesen und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich eine kritische Stimme über Kreuz und so weiter vernommen habe. Ich lese euch den Abschnitt gleich mal vor. Und ich weiß, also es ist sehr, sehr interessant, wenn ich jetzt hier so sehe, was da so für Anmerkungen sind,
mhm,
ne, am Rand, die ich da dran geschrieben habe, dass ich damals einfach null damit anfangen konnte. Dass es mich einfach völlig verwirrt gehabt, völlig verwirrt hat. Ich lese mal vor, da geht es erstmal um diese Isaak-Jakob-Geschichte.
Mhm.
Und später dann aber auch ums Kreuz. Ich muss dazu sagen, Tilman Moser, der schreibt in diesem Buch so seinen Frust über den Glauben, sich von der Seele und schreibt quasi einen langen Brief an einen Gott, von dem er nicht mehr glaubt, dass es ihn gibt, der aber irgendwo, weil Tilman Moser so stark in diesem Gottesbild aufgewachsen ist, irgendwie noch ein Teil von ihm ist.
Mhm.
Und Tilman Moser glaubt eben, von diesem Gott vergiftet zu sein.
Mhm.
Und dieses Buch ist ein Stück Therapie, um sich von diesem Gott lösen zu können.
Mhm.
So, und dann steht da folgendes: Ich habe dich, wie es mir deine Diener nahelegten, angestaunt ob deiner Güte, Abraham den Isaak nicht schlachten zu lassen. Du hättest es ja so leicht fordern können, er hätte es für dich getan und mit dem Rest von Menschenwürde in deinem auserwählten Volke hätte es nur noch ein wenig fürchterlicher ausgesehen. Oder hast du vielleicht nur ein unverschämtes Glück gehabt, dass dir in letzter Sekunde die Idee kam, einen Engel an den Ort des geplanten Gemetzels zu schicken? Vielleicht wären dem guten Abraham noch Zweifel an den Vorteilen seiner privilegierten Beziehung zu dir gekommen, wenn ihn erst Isaaks Blut bespritzt hätte. Bei deinem eigenen Sohn warst du dann ungenierter und hast deinem Sadismus freien Lauf gelassen. Man hat mir weismachen wollen, dass du mit deiner Opferung am Kreuz den Bund der Liebe hast einläuten wollen. Und wiederum habe ich versucht, auf allgemeine Aufforderung hin, dich anzustaunen, weil du für mich, armen Sünder, deinen einzigen Sohn geopfert hast. Das macht natürlich Eindruck. Wie schlecht muss ich sein, dass es einer solchen Inszenierung bedarf, um mich zu erlösen? Seltsam, seltsam. Keiner von den Predigern hat je Verdacht geschöpft, dass vielleicht nicht mit uns, sondern mit dir etwas nicht stimmt. Wenn du vor lauter Menschenliebe deinen Sohn schlachten lassen musstest und uns gibst du ihn dann zu trinken und zu essen, wie es heißt, zur Versöhnung.
Ach, therapeutische Polemiken können schon sehr unterhaltsam sein.
Es, ja,
kann ich mal sehen?
Ja, guck mal.
Vor allem interessieren mich deine Anmerkungen. Ja. Auf welcher Seite ist das?
Das musst du gucken, irgendwo... Okay. Und hier ist es.
Okay,
hier ist es. Meine Anmerkung war, also sieht man ganz klar, dass ich versuchen wollte herauszufinden, wo Tilman Moser jetzt vom Weg abgekommen ist. Und es war ganz klar da, dass Tilman Moser eben nicht verstanden hat, dass er wirklich so schlecht ist. Na, das ist die eine Anmerkung. Und dann aber, als es dann später kam, dass dann mit dem Blut zu trinken geben und so weiter, das ist mir dann beim Lesen irgendwie unwohl geworden. Und da habe ich dann einfach ein Fragezeichen dran gemacht, warum.
Ja.
Und ich weiß das noch genau, dass das damals, das ist, was mit mir gemacht hat.
Mhm.
Aber ich sag mal, ich hatte weder die Ressourcen, weder irgendwelche Ansätze, um an dieser Kreuzestheologie irgendwas dran zu rütteln, oder ich hatte auch keine Alternativen oder sonst was. Das war einfach nur irgendwo ein ganz komisches Gefühl. Und das ist aber auch für Jahre dann verschütt gewesen.
Mhm.
Ich glaube, das nächste Mal, dass ich da mit in Berührung gekommen bin, das muss ungefähr in der Zeit gewesen sein, als wir uns gekannt haben, da habe ich von Steve Schork, die Steve Schork-Geschichte muss ich immer noch mal erzählen.
Hast du die nicht schon mal erzählt?
Ja, ich glaube, die Folge haben wir nie online gestellt.
Okay.
Soll ich die mal erzählen? Ich finde die witzig. Egal.
Nur zu.
Also, ich war auf Klassenfahrt und habe bei einer Gastfamilie gelebt. Das ist ein paar Jahre jetzt her, und dann war da eben diese Frau, die Hausmutter sozusagen, wo wir gelebt haben, die hatte überall so christliche Symbole. Dann habe ich sie angesprochen, ob sie denn nicht Christ wäre und so, und dann war sie ganz begeistert und so, hat mich direkt zum Hauskreis eingeladen und so weiter. Und dann sind wir morgens im Auto gefahren, hat sie mich zum Treffpunkt gefahren, und dann habe ich sie gefragt, ja, in was für eine Kirche sie denn geht. Dann war sie auch ganz begeistert, hat gesagt, Oasis Church. Und dann war ich auf einmal ganz begeistert, weil ich nämlich dachte, echt, Oasis, die Kirche von Steve Schork? In dem Moment verdunkelte sich ihr Antlitz. Und ich dachte, sie baut einen Autounfall.
Ja.
Und sie sagte, we believe what the Bible says, not what Pastor Schork says. So, also, der Steve Schork hat in London einen ziemlich schweren Stand. Nicht nur deswegen, weil er Homosexuelle traut und sich dafür Gleichberechtigung einsetzt, sondern auch, weil er vor Jahren in einem Buch, ich glaube, das hieß irgendwie was mit Message of Jesus, irgendwas Secret Message of Jesus, keine Ahnung. Jedenfalls, in diesem Buch hat er ganz kurz einen Satz gesagt, und zwar hat er gesagt, dass man gucken muss, dass man das Kreuz nicht als einen kosmischen Kindesmissbrauch deutet.
Mhm.
Ja, einen Vater, der seinen unschuldigen Sohn foltert und hinrichtet.
Mhm.
Und dieses Cosmic Child Abuse, das hat dazu geführt, dass Steve Schork weltweit bekannt war.
Ja.
Und,
ist ja auch schön ausgedruckt.
Ja. Und das Buch habe ich mir damals geholt, aber dummerweise steht da nur der eine Satz drin, und deswegen hat mich das nicht wirklich weitergebracht. Aber das muss ungefähr in der Zeit gewesen sein. Dann habe ich eben auch angefangen, recht viele Bücher dann zu dem Thema zu lesen und zu gucken, dass ich diese ganze Thematik nochmal in einem etwas breiteren Rahmen sehe.
Mhm.
Ja.
Wie war das bei dir, Sasa?
Ja, ich habe nur irgendwelche Blogs von Jason gelesen. Ich fand das Kreuz immer nicht hilfreich.
Ja?
Also ich konnte nie mit irgendwas damit anfangen. Für mich war das immer irgendwie bescheuert. Hm. Ich fand das doof, was alle Leute drüber gesagt haben. Ich fand die Gottesbilder und die Menschenbilder, die da mit verbunden sind, katastrophal. Fand ich immer total ätzend. Ich kann mich noch erinnern, wo ich auf dem Sola war und halt eben auch so eine Kleingruppe geleitet habe und dann wurde einem so vorgegeben, was man da in der Andacht macht und ich bin dann zu unserem Gruppenleiter da hingegangen und habe gesagt, Jude, das mache ich auf keinen Fall, das ist ja eine Katastrophe, ich erzähle jetzt hier nicht den 10-jährigen Kids, wie doof sie sind. So, das ist, sorry, das mache ich halt nicht. Ne? Mhm. Und der war zumindest, der war halt total cool und gesagt, ja, okay, mach, was du für richtig hältst und so. Das fand ich total super, aber diese Idee von erst jemanden total klein und schlecht machen,
ja,
und dann halt eben präsentieren, wie man halt eben diese davon bereinigt wird. Ne? Aber die Wahrheit ist, man wird ja gar nicht davon bereinigt. Mhm. Selbstzweifel, mangelndes Selbstbewusstsein, das Problem, sich selber annehmen zu können oder so, das ist so ein urmenschliches Problem und das halt eben irgendwie noch mehr zu verstärken und dann halt eben so eine wirklich billige Lösung zu geben, finde ich total dramatisch. Mhm. Weil es fehlt ja irgendwie die Möglichkeit, wirklich die Beziehung aufzubauen, dass einem wirklich das was geben kann. So, ne? Und gerade auf der Ebene helfen die ganzen Kreuzesgeschichten nicht. Im Gegenteil, ich finde, sie lassen Menschen nur noch viel schlechter da sein und hacken in diese Wunde so brutal rein. Weiß ich nicht, fand ich immer furchtbar.
Hm.
Ich habe mich tatsächlich mit den verschiedenen Kreuzestheorien halt eben nur am Rande so mit Yasuma auseinandergesetzt, weil das irgendwie nicht so mein Thema war und ist. Und ich auch schon eher allgemein mit dem historischen und dem Jesus der Bibel viel gekämpft habe und immer noch da, glaube ich, mehr Schwierigkeiten habe als andere Leute und deswegen für mich irgendwann dann entschieden habe, das und das möchte ich über das Kreuz glauben, das bringt mir was, das finde ich heilsam und das finde ich gut und dann war die Sache für mich erledigt.
Okay.
Also, wo du Blog sagst, also ein bisschen als diese ganze Dekonstruktionsphase und Neukonstruktionsphase meiner Kreuzestheologie so einen gewissen Höhepunkt erreicht hat, habe ich auch direkt angefangen, das online zu stellen. Damals mit einem phänomenalen Blogpost, der sich da nannte Braucht Gott Therapie? Und der ist abgegangen, also ich hab davor schon ein bisschen gebloggt, ne, da kann ich ja sagen, da waren dann immer so 20, 30 Leute und als der Blogpost rausging, da ging das dann so hoch, über 1000, ne, haben das gelesen. Da habe ich ganz viele E-Mails gekriegt, wo Leute dann sehr besorgt waren, weil ich ja vom Glauben abgekommen bin.
Bist ja auch, Gott sei Dank.
Ist auf jeden Fall viel vorsichtiger als Cosmic Child Abuse.
Ja. Wobei der Blogartikel schon auch recht derbe war.
Ja, ich erinnere mich dran. Hm.
Ja, das hat auch bei Mosaik einige Wellen geschlagen.
Ich fand ihn gar nicht so krass.
Ja, aus heutiger Sicht. Aus damaliger Sicht, das war schon
ziemlich... Ich fand ihn auch damals nicht so krass.
Ja?
Sorry.
Ja, ja, aber ich sage das deswegen, weil ich glaube, dass das für viele die Frage überhaupt gar nicht da ist. Also warum sollte man sich darüber Gedanken machen? Ja, ist doch klar, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Das steht in der Bibel drin und ist ja klar, ne, Gott hat das gemacht, damit wir eben Vergebung bekommen können, damit wir in den Himmel kommen können und damit wir eine Beziehung zu Jesus haben können.
Es ist immer so, dass das als das Evangelium bezeichnet wird.
Genau.
Ne? Genau diese Theorie von stellvertretender Sühne,
ja,
wenn man das so nennen will.
Ja.
Wir können gleich nochmal reden über die historischen Entwicklungen und verschiedene Theorien, die es um das Thema herum gibt. Aber ja, genau das wird als Evangelium fast schon vermarktet.
Hm.
Zumindest viel in der freikirchlichen Welt.
Ja, aber auch in der landeskirchlichen
Welt. Ja, also in der Landeskirche auch.
Oft. Da gibt es auch die Diskussion, die auch durchaus Wellen schlägt, weil es da auch Leute gibt, die das ganz unterschiedlich sehen. Aber ich glaube, das ist eben so ein Thema und ich glaube, es gibt nicht viele Themen, die so ans Eingemachte gehen. Also ich glaube, für mich war einmal so die Frage nach Hölle, ne? Und dann kam Rob Bells Buch und das hat bei mir ganz, ganz viel ausgelöst, Love Wins. So, dann kam eben diese Frage nach Kreuz und dann vielleicht noch Bibel und Allmacht Und das sind so Dinge, die den Glauben für mich komplett oder die mich dazu gebracht haben, dass ich den Glauben komplett neu formulieren musste. Und ich glaube, das schreckt eben viele auch ab, weil wenn man da einen Mosaikstein rausnimmt oder eine Karte rauszieht, dann bum, alles fällt zusammen.
Also genau. Ich glaube, bei mir war das tatsächlich vor allem das Kreuz, also dass dieser Prozess damit angefangen hat. Und das hat mit etwas zu tun, was du gerade gesagt hast, Sasa, als du deine eigene Erfahrung geschildert hast. Du hast erwähnt, was dich vor allem daran gestört hat, war zum einen das Menschenbild, das damit vermittelt wird, und das Gottesbild, was damit vermittelt wird.
Definitiv.
Ja. Und das sind zwei fundamentale Dinge, glaube ich. Als ich das Kreuz neu durchdacht habe und mich habe neu beeinflussen lassen von verschiedenen Denkerinnen und Denkern, da habe ich auch ein neues Verständnis innerhalb meines Glaubenshorizontes gewonnen von Menschsein und von dem, was göttlich ist. Und hat schon weitreichende Konsequenzen. Also was man über das Kreuz glaubt, kann schon sehr, sehr viel mit einem machen.
Ja. Und ich glaube, man merkt halt daran wieder, dass wir drei so völlig unterschiedliche Zugangswege haben oder so. Bei mir ist das halt eben, mir bringt das nicht so viel, erst irgendwelche Theorien oder irgendwelche Denkerinnen und Denker zu befragen. Mich hat einfach besonders meine Arbeit als Sozialarbeiterin immer total geprägt. Das hat so viel immer mit mir gemacht, auch einfach Kinder zu sehen, die wirklich schlimme Erlebnisse mit ihren Eltern haben, ganz viel über Menschen zu lernen, die auch von der Gesellschaft immer als böse abgestempelt werden, und dann die wirklich kennenzulernen und zu merken, wie wertvolle Menschen die sind. Hm. Und einfach meine ganze Sozialarbeiterhaltung hat so viel auch mit meinem Menschenbild gemacht, dass das mich einfach unglaublich bewegt hat. Hm. Um echt zu sein, ist mir fast egal, was Gott mit sich selber oder seinem Sohn macht. Also, ne, um das jetzt mal so zu überspitzen, für mich waren tatsächlich die Menschen da einfach auch total wichtig. Und für mich war auch Selbstbewusstsein bei mir selber einfach total wichtig und wie ich über mich und andere Leute denken möchte. Und ich habe... ich kann nicht mehr genau sagen, wann der Punkt in meinem Leben war. Ich glaube, es kam zusammen mit dieser Höllengeschichte, dass ich irgendwann für mich ganz viel Freiheit bekommen habe, so Gott zu erleben. Nämlich durch mein Leben, durch meine Erfahrungen mit Menschen, mich auch in meinem Gottesbild prägen zu lassen. Und dann war das immer cool, dass ihr halt viel so gelesen habt und ich dann halt eben das auch so ein bisschen untermauert bekommen habe. Aber ich kann mich halt an verschiedene Situationen erinnern, die für mich tief spirituelle Momente irgendwie waren, weil ich was über Menschen und das Leben gelernt habe und darauf für mich auf Gott schließen konnte. Und das hat bei mir halt eben ganz viel bewegt. Und das ist mir einfach so unglaublich wichtig geworden. So auch gerade als Sozialarbeiterin. Es ist für mich das Nonplusultra, eine positive Menschenhaltung zu haben. So, ne, Carl Rogers mäßig halt eben gut über einen Menschen grundsätzlich zu denken. Und bei all den Abgründen und Tiefen oder so, irgendwo auch Gott in den Menschen zu finden. Mhm. So.
Ja.
Was nicht immer gelingt, aber meistens.
Also ich glaube, dass einmal klar, dieses schlechte Menschenbild, das ist mit in dieser, ich nenne es mal stellvertretende Strafübernahme oder Sühnetheologie, das ist damit drin. Ich finde, dass der zweite Schritt aber mindestens genauso verstörend ist, nämlich was diese Theologie über Gott aussagt.
Ja.
Ne? Wir kommen sicherlich gleich noch dazu, dass wir sagen, also diese Theologie ist eben nicht alles, was es gibt. Es hat ganz, ganz viele andere Theorien gegeben. Diese Theologie ist noch nicht mal die älteste.
Hm. Historisch gesehen ziemlich jung.
Ziemlich jung.
Ja.
Aber sie sagt eben über Gott aus, dass Gott, um dem Menschen vergeben zu können, Gewalt anwenden muss, jemanden töten muss. Also das Heil durch Töten kommt.
Hm.
Das ist eine, sag ich mal, auch politisch eine ganz, ganz schwierige Idee.
Ja.
Ne? Also zu sagen, ja, damit die Welt besser wird, müssen wir bestimmte Leute töten. Ne? Das führt zu ziemlich viel Chaos momentan in der Welt. Aber ich glaube auch, dass es und dann wiederum auf Menschen auch schwierig oder schlecht abfärbt, weil es ist dann immer ein Gott, der potenziell mit unseren Schwachheiten so umgeht, dass er den Colt rauszieht. Ja, und das ist dann eben ein strafender Gott, das ist ein Gott, der alles kurz und klein macht, was ihm nicht gefällt, der also mit den Übeln in der Welt so umgeht, dass er nochmal ein neues Übel schafft und draufsetzt. Ja. Und weil er Gott ist, kann er eben nochmal ein viel, viel krasseres Übel draufsetzen. Und ja, da ist für mich auch die erste große Anfrage, ja, dass wenn das wirklich so ist, man sagt ja immer, ja, Gott ist liebevoll, aber Gott ist auch heilig und gerecht.
Ja.
Und wenn heilig und gerecht meint, dass Gott ein größeres Übel schafft, als in der Welt da ist, ja, kommen wir jetzt vielleicht ein bisschen zum Thema Hölle, aber das ist ja immer eng damit verbunden. Das Kreuz wird ja gedacht als
Rettung
vor der Hölle.
Ja.
So, das heißt also, es gibt Sünde auf der oder in der Welt, im menschlichen Leben. Und diese Sünde ist eine Sünde gegen einen ewigen Gott, okay. Aber es ist ja irgendwo eine zeitlich, sag ich mal, begrenzte Sünde. Es ist eine endliche Geschichte. Mhm. Das, was wir hier tun auf der Erde, ist endlich. Ja. Wir verursachen endliches Leid. Aber dieser Gott oder dieses Gottesbild, das denkt einen Gott, der auf endliches Leid mit unendlichem Leid antwortet. Mhm. Ja. Der macht die Sache nur schlimmer und das soll gerecht sein. Ja. Das ist
halt der Punkt. Deswegen war für mich halt auch die Hölle mehr ein Eye-Opener zum Thema Gottesbild, weil ich halt eben rein vom psychologischen Aspekt das so pervers finde, dass derjenige, der dich in die Hölle schickt, auch derjenige ist, der dich vor der Hölle rettet. Also du hast halt überhaupt keinen Ausweg so gesehen, ne? Diese Doppelfunktion, die Gott auch hat. Mhm. Und dann halt eben noch den weiteren Punkt, dass die Rettung ist, dass Gott jemand anders bestialisch abschlachtet. Das war für mich einfach, als ich da mehr drüber nachgedacht habe und auch die Freiheit hatte zu denken, halt eben... eben undenkbar. So, da hatte ich keinen Bock drauf. Ich hatte sogar vor kurzem noch eine Diskussion mit einer Freundin, wo ich ganz klar gesagt habe, wo ich genau das gesagt habe, an so einen Gott will ich nicht glauben. Und wenn das für mich die Hölle bedeutet, dann habe ich wenigstens hier auf Erden die Entscheidung getroffen, mich gegen so etwas aufzulehnen, was ich auch nicht für richtig halte und auch nicht für göttlich halte. Und wenn das göttlich ist, dann wehre ich mich diesem Göttlichen gegenüber. Ja. Ich meine, da war sie ein bisschen bald so, okay, mach Atem.
Ja, es ist ja auch, es wirkt ja auch fast so, als müsste Gott sich äußeren Gesetzen außerhalb von Gott dann beugen. Dem Gesetz der Gerechtigkeit. Ne? Gott muss auch so handeln, wie es die Gerechtigkeit fordert. Das heißt, es gibt noch eine größere Instanz als Gott und Gott muss sich da auch fügen. Gott hat gar keine andere Möglichkeit. So wird es ja auch oft verkauft. Ne? Gott hat gar keine andere Möglichkeit, als seinen Sohn zu opfern, weil das halt Gerechtigkeit ist.
Mhm. Und wie bescheuert das ist. Selbst ich habe andere Möglichkeiten. Wie beschränkt muss Gott denn dann sein?
Ja, und was ist das für ein Bild von Gerechtigkeit? Ist ja auch völlig verquer. Ne?
Naja.
Mhm. Okay. Ja, vielleicht noch eine Sache zum Gottesbild. Ich glaube, dass dadurch auch eine Spaltung im Gottesbild entsteht. Ja, also Menschen können mit Jesus ganz gut, weil Jesus ist ja derjenige, der sich für uns hingibt, der uns so sehr liebt, dass er sogar den Tod in Kauf nimmt. Aber wenn man das zu Ende denkt, dann ist Jesus letztendlich derjenige, der uns vor Gott rettet.
Ja.
Und dann hat man eine Spaltung. Man glaubt, Jesus ist Gott, ne? Und Gott rettet uns vor Gott selbst.
Mhm.
Und das finde ich eben sehr, sehr schwierig, weil das auch so eine... in der Gottesbeziehung eine ganz, ganz seltsame Dynamik entstehen lässt. Ja, das ist eben, und ich finde, das ist eine missbräuchliche Gottesbeziehung.
Absolut.
Ja, weil es ist wirklich, also ich selber habe zum Glück mit Missbrauch wenig zu tun gehabt, aber ich kenne eben im privaten Umfeld Leute, und die haben mir da wirklich geholfen zu verstehen, dass dieses Gottesbild missbräuchlich ist, weil zum Beispiel missbräuchliche Väter, die haben ja auch ihre liebevolle Seite, die haben aber auch ihre gewaltvolle und Missbrauchsseite. So, und wenn man gezwungen ist, in so einer Missbrauchsbeziehung zu sein, dann ist eben die Sache, dass letztendlich, jetzt aufs Gottesbild bezogen, diese, also man muss wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie man das machen kann, aber man muss wahrscheinlich die eine Seite ausblenden. Hm. Ja, deswegen halten sich viele wahrscheinlich eher an Jesus. Hm. Und den Vater, mit dem ist es dann eben ein bisschen schwieriger, vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass das eben, ja, dass das schädlich ist.
Man merkt da auch, wie eng Theologie und Anthropologie auch verzahnt sind miteinander. Denn was ein weiteres Problem ist, gerade wenn es um solche Missbrauchsgeschichten geht, Opfer von Missbrauch, die fühlen sich ja selbst minderwertig und schlecht. Ja. Oft. Ne? Also die suchen ja bei sich selbst die Schuld. Was stimmt mit mir nicht? Was ist mit mir falsch? Und das ist dann auch eine Folge, eine potenzielle dieser Theologie. Wenn du nämlich sagst, Gott bleibt nichts anderes übrig, dem Vater bleibt nichts anderes übrig, als dich zu bestrafen, weil du so schlecht bist, weil du so sündig bist, dann fällt das Ganze auf dich letztendlich zurück. Genau. Ne? Dann sagst du vielleicht nicht, Gott ist der böse Teil der Trinität, ne, und Jesus ist der gute, sondern vielleicht sagst du letzten Endes, ja, ich habe es mir selbst zuzuschreiben, ich verdiene es ja. Es ist ja etwas in mir drin, so intrinsisch schlecht, dass Gott nichts anderes als dem Heiligen, nichts anderes übrig bleibt, als das zu bestrafen, also als mich dafür büßen zu lassen.
Und das Perverseste an der ganzen Sache ist, es ist ja noch nicht mal die Sünde, die du selber getan hast, es ist ja die Erbsünde.
Ja.
Im Endeffekt hat man als Mensch so überhaupt keine Chance in diesem ganzen Wirrwarr, es ist einfach so pervers. Da, also,
wobei ich mittlerweile den Erbsündenbegriff gar nicht mehr so schlecht finde, weil ich gelernt habe, dass er eben nicht dieses der Mensch ist schlecht gehen bedeutet, sondern dass es eben, dass wir in ein Umfeld gesetzt sind, was
ja okay, also über den Begriff können wir nochmal reden und so, und da bin ich ganz bei dir. Aber die Idee, die halt eben ganz oft damit verbracht ist, ist dieser: Jeder Mensch ist einfach Kacke, egal ob er schlimme Dinge getan hat oder nicht. Er ist einfach schlecht und hat deswegen nur das Schlechteste verdient.
Ja, vieles davon haben wir dem lieben Augustin zu verdanken.
Naja. Ja.
Sex ist das Problem. Fortpflanzung.
Idiot.
Naja, ich meine eben, dass...
das ist das Problem am Menschsein.
Ich finde ja auch grundsätzlich nicht schlecht, dass man, sag ich mal, das Böse in der Welt beim Bösen nennt. Beim Namen nennt. Ne? Also es passieren schlimme Dinge, Menschen machen schlimme Dinge. Das heißt ja nicht, dass man sagen muss, Menschen sind grundsätzlich schlecht, aber es gibt eben das Böse. Für mich ist eben die Frage, wie antwortet Gott da drauf? Hm. Wenn Gottes Antwort ist, ich schaffe noch mehr Böses und Böses im Sinne von Strafe, ich bestrafe die Menschen, wenn das die Antwort ist, dann ist es eben zu kurz.
Ja.
Diese Lösung gibt es in der Bibel. Hm. Ne? Also es gibt den strafenden Gott in der Bibel auf jeden Fall, aber es ist eben nur eine Variante oder ein Gottesbild. Es gibt sehr, sehr viel daneben. Und ich würde eben dagegen halten, dass es in der Bibel auch einen anderen Gerechtigkeitsbegriff gibt, nämlich den Gerechtigkeitsbegriff also man könnte sagen, vielleicht wiederherstellende Gerechtigkeit.
Mhm.
Ja, wenn es heißt, dass Gott Gerechtigkeit oder Recht schafft, zum Beispiel den Witwen und den Waisen, dann heißt es eben nicht, dass die Witwen und Waisen besonders mit dem Knüppel übergezogen bekommen, sondern es heißt, da wird ein wohlwollendes Handeln Gottes mitgedacht. Gott schafft was Gutes.
Mhm. Wie Marie immer so schön sagt, jeder kriegt das, was er braucht.
Das ist gut.
Das ist eine schöne Zusammenfassung dieses Gerechtigkeitsbildes.
Ja.
Das ist auch eine Vision, für die es sich lohnt zu arbeiten, finde ich. Wollen wir mal durch die Theorien gehen, die es so gibt? Dann haben wir ein bisschen Systematik da drin. Was ist denn das Früheste, was es gibt, Jason?
Also aus meiner Sicht, soweit wir meine Recherchen reichen konnten, ist in der Frühzeit... die frühe Kirche versucht, eine Sprache zu finden, um das Kreuzesgeschehen in Worte zu fassen, weil das nämlich ein großes Problem für die Urkirche ist. Mhm. Eigentlich wurde ja gedacht, der Messias kommt und der Messias vertreibt die Feinde des Volkes Gottes und richtet das Reich Gottes auf. Und es war eben nicht im Plan, dass der Messias kommt und stirbt.
Ja, und wer am Holz hängt, ist sogar verflucht, ne? Nach der hebräischen Bibel.
Das ist sehr, sehr seltsam. Das heißt also, die haben da erstmal drum gerungen. Klar, wir haben das Neue Testament. Jetzt ist aber eben die Sache, dass wir heute nach 2000 Jahren mit ganz, ganz viel Zusatzinfos ans Neue Testament rangehen. Also wir können heute nicht mehr die Texte des Neuen Testaments so lesen, wie die Menschen im ersten Jahrhundert, weil wir einfach ganz viele Brillen aufhaben, ganz viele Infos, 2000 Jahre Kirchengeschichte im Prinzip mit in den Text reinlesen. So, das heißt also, alles, was wir jetzt sagen, ist im Prinzip schon gefiltert.
Ja.
So, aber ich sag mal, eine Sache, die ich rausgefunden habe über die Urkirche, ist, dass, dass damals wohl das Blut eine sehr, sehr wichtige Bedeutung hatte. Ich habe da ein Zitat, ich werde die Blog-Einträge einfach in die Shownotes reinsetzen, dann könnt ihr die Sachen nachlesen. Aber eine Sache, die ich rausgefunden habe, ist eben, dass in der Urkirche das Blut eine magische Bedeutung hatte. Dass man geglaubt hat, dass das Blut ein Gegenmittel ist gegen zum Beispiel Dämonen oder gegen Krankheiten. So, und das ist eben eine Zeit vor Newton, vor der Vorstellung von Naturgesetzen. Da glaubte man eben, Blut ist ein mythisches, ist ein magisches Mittel. Und deswegen hat man geglaubt, Jesus ist gestorben, hat sein Blut vergossen und dieses Blut hat eben magische Kräfte, um eben Menschen zu retten und vor Dämonen und Hungersnot und so weiter zu retten. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die sehr, sehr alt ist.
Ja.
Und dann gibt es eben viele, die eben behaupten, in den ersten 1000 Jahren ungefähr hat es vor allen Dingen dieses Motiv des Sieges gegeben oder Christus Victor.
Ja, Christus Victor.
Kannst du ja was zu sagen?
Ja, Christus Victor, zu Deutsch einfach Christus der Sieger. Ne? Also, und die Frage ist, welchen Sieg trägt Jesus davon, indem er am Kreuz stirbt? Und in der frühen Kirche hängt es vor allem, und es ist in der ostkirchlichen Tradition auch noch sehr gut erhalten, diese Denktradition, ne? Dass es darum geht, dass Christus die Mächte des Todes und der Sünde und auch den Satan besiegt durch seinen Tod. Es geht um so eine Art kosmische Schlacht und in dieser Schlacht geht es um das Schicksal der Menschheit und die sind eigentlich gefangen genommen nach dem Fall, nach dem Sündenfall, in den meisten Modellen von Satan und durch Christi Tod, durch sein Leiden, durch sein Sterben und seine Wiederauferstehung, ganz wichtig, besiegt Christus diese Mächte und ermöglicht es dadurch, der Menschheit neu zu werden, transformiert zu sein oder wie auch immer. Das sind so, und unter diesen Schirm fallen dann alle möglichen Nuancierungen. Aber es geht um Besiegung von gewissen Mächten.
Es gibt da auch Überschneidungen zu einer weiteren Theorie, die genannt wird Lösegeld, Lösegeldtheorie. Und da hat sich dann aber was gewandelt um 1000. So bis 1000 nach Christus hat man geglaubt, dass Jesus sterben musste, um dem Satan ein Lösegeld auszuzahlen, weil Satan, der Teufel, die Menschen, die sündigen Menschen sozusagen in seiner Gewalt hat. Und dann ist eben diese Idee, dass Gott Jesus als Lösegeld gegeben hat, als Preis, und Satan dann gesagt hat sozusagen, okay, ich lasse die Menschheit gehen, ich will nur den Sohn Gottes haben. Und da ist Gott dann so eine Art Trickser, weil nämlich das, was Satan nicht hat vorhersehen können, war, dass als er Satan sozusagen dann in die Hölle geholt hat und die Menschheit frei wurde, dass Jesus dann auferstanden ist und Satan am Ende mit leeren Händen dastand. So, da gibt's
das
dann eben.
Das ist übrigens die Walt Disney Herkules-Geschichte, wollte ich nur sagen.
Ja, und das ist Narnia.
C.S. Lewis, ne?
Ja.
Narnia.
Aslan ist
auch lustig.
Wird geschlachtet von der weißen Hexe.
Herkules wird ein echter Held, ein echter Gott, bla, naja, gut. Ja, ja, Walt Disney kommt nicht so an. Schade.
Ja, aber das ist interessant, weil Es gibt eben dann verschiedene Theologen der alten Kirche, die dann eben sagten, ja, es heißt zum Beispiel Markus 10, 45, dass Jesus sein Leben gegeben hat als Lösegeld für die vielen. Und dann stellte man eben die Frage, ja, wem ist denn das Lösegeld jetzt ausgezahlt worden? So, ja. Und dann hat man damals eben noch gesagt, es ist ja wohl kaum Gott ausgezahlt worden. Also wem dann? Ja, dem Satan.
Das ist das Problem mit Metaphern. Sie sind immer begrenzt und unvollständig. Und wenn man dann Fragen stellt, die nicht so ganz passen, weil sie die Metapher überfordern, dann landet man bei so absurden Dingen.
Genau.
Ja.
Ja, ich würde auch sagen, also ein Preis muss ja nicht unbedingt immer bezahlt werden. Man kann auch sagen, dass eine Frau bei der Geburt eines Kindes einen gewissen Preis zu zahlen hat.
Ja.
Ja, der wird an niemanden bezahlt. So.
Hoffe ich doch.
Ja, und die in der Bibel, im Alten Testament wird auch immer gesagt, dass, dass Gott ein Lösegeld gezahlt hat für Israel, um es aus der Sklaverei freizukaufen. Mhm. Ja, das wurde auch an niemanden bezahlt. Das ist einfach eben eine begrenzte Metapher.
Ja.
Aber dann mit Anselm von Canterbury ändert sich das Ganze, meine ich, da...
Ich ganz bestimmt lieber mittelalterlicher Dude, der aber doch ein bisschen Schaden angerichtet
hat. Ja, ich meine, dass bei ihm nämlich auch diese Idee dann kam, nee, das Lösegeld wird nicht an den Satan gezahlt, sondern es wird an Gott gezahlt.
Ja.
Und dann kommt die Satisfikationstheorie.
Satisfikation, ja. Also Anselm von Canterbury, der lebte natürlich in einer Kultur, die sehr stark geprägt war vom Feudalsystem. Ne? Also er kannte Feudalherren und dann diese Hierarchie, wo in mehreren Abstufungen die Leute immer weniger Macht und auch Ansehen, Einfluss, Vermögen und so weiter hatten. Ne? Und am Ende waren dann die armen Schweine, die dann die Knechte waren und Leibeigene von anderen, ganz unten auf dieser Hierarchieleiter. Und er kannte es so, dass je höher man auf dieser Leiter quasi seinen Stand hatte, desto ja, mehr Ehre hatte man, desto höheres Ansehen hatte man und desto schwerwiegender waren auch die Konsequenzen, also die Strafen, die verhängt wurden, wenn diese Ehre verletzt wurde. Das heißt, jemand, der irgendwie Feudalherr war und dann von irgendeinem Leibeigenen geschlagen wurde, ja, da wurde dann schnell mal die Todesstrafe verhängt. Aber wäre dieser Leibeigene von irgendjemandem geschlagen worden, wäre wahrscheinlich nichts passiert. Also das heißt, die Höhe der Strafe hängt sehr stark davon ab, wie weit oben bist du angesiedelt in dieser Machtstruktur. Und das Ganze dann auf Gott übertragen bedeutet, da Gott unendlich viel mächtiger und ehrenvoller und ruhmreicher und herrlicher ist als wir Menschen alle, bedeutet das, auch das winzigste Vergehen gegen Gott hat unendliche Konsequenzen und erfordert eigentlich eine Strafe, die ja, ewige Reichweite hat.
Genau.
Macht und in seinem Leben total Sinn.
Ja, ich meine, wir können damit wenig anfangen, weil wir eben sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Wir kennen eben nicht, Angela Merkel hat eine höhere Ehre als wer auch immer. Ja. Und deswegen ist das für uns eben schwierig.
Ja.
So, aber Anselm geht dann ja noch einen Schritt weiter. Der sagt nämlich dann, Jesus musste Mensch werden, weil...
Ja, genau, weil eigentlich nur Jesus als Sohn Gottes imstande war, also so viel Herrlichkeit besaß, dass sein Tod... Und das geht schon dann Richtung Stellvertretung, ja, dass diese Vergehen der Menschheit an Gott irgendwie aufwiegen konnte.
Hm. Ja, also witzig. Genugtuung leisten konnte.
Ganz oder? Ehrlich, so macht es irgendwie Sinn. Also ich meine, ist immer noch total bescheuert, aber wie viel Sinn das in der Gesellschaft macht, wo er herkommt.
Ja.
Und dass es sogar hilfreich war, könnte ich mir sogar gerade fast vorstellen. Verrückt.
Also ich muss auch sagen, ich musste das an der Bibelschule auch lernen. Und wir kommen gleich mal zu Calvin, weil der darauf aufbaut. Der wird diese Theorie weiterentwickeln und wird das aber mit juristischer Sprache ausformulieren. Ja, veredeln. Genau. Das ist etwas, was eben in der evangelikalen Welt letztendlich, würde ich sagen, maßgeblich ist. Hm. Das wird heute zwar nicht mehr so gesagt, aber das sind die Wurzeln. Darauf baut das alles auf. Und ja klar, das hat auch eine gewisse Logik, wenn man so will.
Und wann ist das entstanden? 12. Jahrhundert?
Anselm von Canterbury müsste, ein bisschen nachgucken.
Ja. Google. Auf jeden Fall war das nicht Frühkirche.
Nee, ich meine, er hätte um 1090 hätte der gelebt.
Ja, Latecomer. Okay, 11. Jahrhundert. Ja.
Hm. Ja. So, dann, aber Calvin kam eben dann zur Reformation, also nochmal 400 Jahre später. Mhm. So, was hat er neu gebracht?
Naja, wie du schon sagst, ne, die Gerichtssprache. Ne, er ist halt auch ein Kind seiner Zeit und kennt die Jurisdiktion seiner Zeit. Und da geht es um diesen Gerechtigkeitsbegriff, den wir schon thematisiert haben, der sehr stark forensisch ist. Mhm. Ne, also Vergehen muss gebüßt werden und das bedeutet Gerechtigkeit. Also es geht nicht um das Restaurative, um das Wiederherstellen. Das ist erst sehr spät gekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, du weißt viel darüber als Pädagoge, der ein bisschen mehr Ahnung hat, Jason, oder vielleicht auch du. Aber dieses Verständnis, dass man Menschen auch wieder eingliedern kann in die Gesellschaft und dass das eigentlich das Ziel sein sollte eines Rechtssystems, um auch mit Verbrechen und so weiter umzugehen, das gab es damals nicht, sondern damals war das Ausschlaggebende, wenn etwas, wenn ein Falsch geschehen ist, wenn ein Vergehen passiert ist, da muss irgendwie gebüßt werden dafür. Mhm. Und das hat halt stark zu tun mit diesem mit diesem Rechtsverständnis.
Mhm. Ja. Also ich würde behaupten, es ist ein uraltes, weil eben jüdisches Verständnis. Aber naja, das ist wahrscheinlich heute schwer zu belegen. Ich glaube, sehr, sehr weltbekannt ist dieses Verständnis von Gerechtigkeit durch die Truth and Reconciliation Commission in Südafrika, die von Desmond Tutu geleitet wurde. Der lebt ja noch. Also in dieser ganzen Geschichte Apartheid und dann mit Nelson Mandela, als dann die Apartheid abgeschafft wurde. Ich glaube, da ist das weltbekannt geworden.
Die wiederherstellende Gerechtigkeit, genau. Der Versuch. Ja, genau.
Wahrscheinlich wird es das vorher auch in der Pädagogik oder in sogar in der Rechtswissenschaft wird es meinetwegen auch gegeben haben. Aber ich glaube, dass es da wirklich auf die
das auf einer nationalen Ebene passiert, ist natürlich schon sehr spektakulär.
Ja, genau.
Ja, also die Idee von Rehabilitation gibt es wahrscheinlich schon länger.
Schon länger?
Ja.
Ja. Ich meine, wir könnten sonst jetzt mal gucken. Es gibt eben noch zwei Theorien, die ein bisschen neuer sind. Die eine Theorie wäre...
Darf ich mal kurz noch sagen, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht... weiß ich jetzt nicht gemein, aber was mir gerade nochmal so aufgefallen ist einfach, dass immer diese Idee von wir... Dass halt eben der Glaube immer so zeitlos ist und dass sich da nichts verändert oder so, ne? Zeigt mir einfach nur, wie viele Leute halt eben ihre Wurzeln auch nicht kennen, irgendwie, ne? Die Wurzeln ihres Glaubens und was es halt bedeutet, irgendwie auch Kind seiner Zeit zu sein. Das ist ja bei uns immer viel verleugnet worden, so dass man auch Kind seiner Zeit ist, ne? Weil wir haben ja diese zeitlose Wahrheit und das, leider Blödsinn.
Ja, also ich glaube, dass wenn man das intensiv studiert, dass man dann zu dem Schluss kommt, okay, diese ganzen theologischen Fragen oder die ganze Deutung des Kreuzes Todes Jesu, das hat sich extrem gewandelt und das hat sich extrem verändert. Da ist auch gerade im Mittelalter ist da nochmal viel passiert, das haben wir jetzt nicht so durchgenommen, wo dann, sag ich mal, wo Jesus dann als so ein Held, tragischer Held, ist auch egal. Gibt es ein gutes Buch von, packe ich auch in die Shownotes.
Aber der Punkt...
Jesus ist für uns gestorben. mein Punkt ist der, dass, dass es viele, ich würde jetzt mal sagen, eher traditionell konservative Theologen gibt, die würden eben sagen, also die würden zwei Sachen sagen. Einmal, dass eben dieses Verständnis von Calvin und von Luther, Luther hat ja was recht Ähnliches gesagt mit diesem fröhlichen Wechsel, ne, das, das geht schon sehr, sehr stark auch in diese Richtung von Calvin. Die werden eben sagen, ja, das ist im Prinzip schon immer da gewesen, dieses Verständnis. Ja, die sehen also nicht eine Widersprüchlichkeit, sondern die sagen, das ist eigentlich die wahre Lehre, die wahre Kreuzestheologie hat es schon immer gegeben. Ich würde eben sagen, schwierig zu belegen. Also ich glaube, dass es da schon deutliche Unterschiede gibt und dass sich das entwickelt hat. Hm. Aber das wird eben dann Unterschied, da wird eben Kirchengeschichte unterschied oder Dogmengeschichte, sag ich mal, unterschiedlich wahrgenommen. So, aber ich sag mal, für mich selber war eben diese Beschäftigung mit der Dogmengeschichte, mit also der Geschichte, wie sich diese unterschiedlichen Lehren verändert haben, das war für mich auch sehr, sehr erhellend, muss ich sagen. Und auch eben dekonstruierend, dass man eben sagen muss, okay, ich kann jetzt nicht sagen, das ist die eine Theorie und das ist die eine, die selig macht, weil ich glaube, dass das eben immer ein Neuformulieren ist. Mhm. Ja. Ich habe mir gedacht, wir könnten eigentlich noch über Girard und Moltmann kurz noch reden, weil das wären eben so...
Und moralischer Einfluss lassen wir aus.
Achso, ja, okay, den Abelard, ja gut. Ja, okay, der wurde als Irrlehrer abgetan.
Schade eigentlich.
Schade, weil nämlich vieles von dem, was er schreibt, aus meiner Sicht sehr, sehr nachvollziehbar ist. Er geht eben hin und bringt dann rein, dass er sagt, also Tatortreiniger, Hashtag der Woche, ne, dass Gott eben nicht der Täter war, Gott ist nicht der Mörder, sondern dass Jesus sich freiwillig gegeben hat und dadurch ein Beispiel gegeben hat, was aufopferungsvolle Liebe angeht, was hingebungsvolle Liebe angeht, und das Erlösende an diesem Beispiel ist, dass wenn wir diesem Beispiel nacheifern, dadurch die Welt zum besseren Ort wird. Das sind jetzt meine Worte, aber so sinngemäß ist die Idee. Und das nennt man dann eben die Theorie des moralischen Einflusses.
Ja. Kann man ja auch biblisch begründen, gut, ne, anhand solcher Bibelstellen, wie zum Beispiel in der Jesus selbst sagt, es gibt keine größere Liebe als die ein Freund weist, indem er sich hingibt für seine...
Ja, ich habe euch ein Beispiel hinterlassen.
Ja, genau. Also das ist schon auch schlagkräftig zu stützen, biblisch. Ja.
Genau. Oder Epheser 5, ne? Jesus hat sein Leben für die Gemeinde hingegeben, deswegen sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Das ist jetzt meine Wortwahl, aber...
Ja, also bis zum Äußersten zu gehen, also dass Liebe das bedeuten kann. Ne? Also das Schöne daran, finde ich, ist, dass er nicht versucht, aus diesem Kreuz so einen Mechanismus zu machen, zu basteln. Der dann das Problem unserer Sündhaftigkeit oder der Gebundenheit Gottes an ein Gerechtigkeitssystem oder so löst. Ja.
Genau. Girard?
Ja, René Girard.
Der war eigentlich eher Moltmann oder Girard? Wahrscheinlich war Moltmann ein bisschen früher, oder?
Moltmann war früher, ja. Richtig. Wollen wir dann historisch vorgehen?
Und ja, Moltmann. Komm, Moltmann.
Okay.
Also, Moltmann, der gekreuzigte Gott. Ein Buch, was ich immer noch nicht durch habe, aber die Kernidee ist Solidarität.
Und ich würde behaupten, das kommt Sazas Kerngedanken zum Kreuz, vielleicht sogar am nächsten.
Aha, ja. Bin gespannt.
Ja, sag du.
Weiß nicht. Ja, der Kerngedanke ist, Jesus, also erstmal ist Moltmann wichtig, dass es keine Spaltung innerhalb, also zwischen Vater und Sohn gibt. Ne, und das lässt sich auch biblisch belegen, an vielen Stellen, unter anderem Korintherbrief, wie war das? Gott versöhnte die Welt.
Gott war in Christus.
In Christus und versöhnte die Welt mit sich, genau.
Genau.
Die Stelle. Also, das ist Moltmann wichtig. Und außerdem solidarisiert sich Gott und Christus solidarisieren sich mit den Opfern dieser Welt. Es ist ja nicht nur so, dass Jesus am Kreuz hing, sondern auch in der Bibel selbst werden zwei weitere Menschen erwähnt, die rechts und links neben ihm hängen an dem Tag. Und das römische Imperium ist relativ bekannt dafür, dass es mit Kreuzigungen nicht zimperlich war. Also es gab viele Gekreuzigte und es gab viele Menschen, die leiden mussten, die gefoltert, gepeinigt wurden und die getötet und hingerichtet wurden von den Imperien dieser Welt. Und dadurch, dass Christus als Gottes Sohn das auch erlitten hat und dass Christus nicht reagiert hat und Gott nicht reagiert hat mit Gegengewalt, sondern einen gewaltlosen Weg gegangen ist, bis hin zum Tod, dann aber wieder auferstanden ist oder auferweckt wurde und dadurch Gottes Bestätigung erfahren hat. Also all das, was du vorher in deinem Leben getan hast, all das, was auch zu deinem Tod geführt hat, Christus, Jesus, ist der richtige Weg. Ist der richtungsweisende Weg. Das zeigt Gottes Solidarität mit den Leidenden, die Opfer werden der Ungerechtigkeit dieser Welt. Hm.
Kann Moltmann da noch von einem Plan Gottes sprechen?
Nicht in dem Sinn, dass Gott ausgetüftelt hat, schicke meinen Sohn ans Kreuz und das ist dann das Lösungsmittel für die vertrackte Situation, sondern ein Jesus nimmt bis zum Äußersten in Kauf, was ihm geschehen wird, weil es das wert ist. Und verrät nicht den Weg, wie man so schön sagt. Das ist ja auch die früheste Bezeichnung für die christliche Bewegung gewesen, also die Anhänger des Weges. Nicht umsonst, glaube ich. Also das Entscheidende ist dieser Weg, der bestätigt wird, auch von Gott, auch vom Vater.
Also es gibt heutige Theologen, ich finde, Moltmann ist da der Vordenker gewesen. Es gibt aber einige, die, ich finde, das in einfacherer Sprache ausdrücken. Mhm. Ja, also leider oft Englisch. Ne? Also für mich Brian Zond, super Typ. Oder eben Brad Jurczak. Mhm. Beide richtig klasse. Die würde ich in jedem Fall, wer der englischen Sprache mächtig ist, googeln. Brian Zond zum Beispiel sagt diesen Satz, dass Jesus lieber stirbt oder dass Gott in Jesus lieber stirbt. Wolltest du den Satz sagen? Wie geht er?
Nein, sag ruhig. Aber ich finde ihn schön.
Gott stirbt in Jesus lieber, als dass er sich dazu hinreißen lässt, Gewalt gegen seine Geschöpfe anzuwenden. Oder seine Geschöpfe nicht mehr zu lieben.
Gut, er hat es halt auch gesagt. Und?
Ja. Ja, das ist schon schön. Ja, was auch wichtig ist, Moltmann und auch unserem Freund Pete Rollins, den wir nicht oft genug erwähnen können.
Oh nein, Podcast, können wir nicht.
Ist dieser,
we love you.
Dieser Schrei der Verlassenheit, der uns auch überliefert ist in der Bibel. Ne? Also mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, Christus erlebt Gottverlassenheit. Mhm. Und wenn du Christus als Teil der göttlichen Trinität siehst, erlebt Gott Gottverlassenheit. Mhm. Und das ist natürlich schon eine ziemlich gewagte, steile These. Aber wenn man das konsequent zu Ende denkt, ist sie nicht absurd. Mhm. Und die Solidarität Gottes mit seinen Geschöpfen geht also sogar so weit, Gottverlassenheit zu erleben.
Ich habe einen hier, der heißt Volker Hampel, der hat ein Buch geschrieben, Für uns gestorben. Daran vertritt er einen Ansatz, der, glaube ich, auf Moltmann aufbaut oder sich wahrscheinlich auch nicht großartig unterscheidet. Der nennt das dann, das ist die Existenzumwandlung. Mhm. Und damit meint er eben, Gott identifiziert sich mit dem Menschsein, mit allen Facetten des Menschseins und nimmt all das, was Menschsein in einer gebrochenen Welt bedeutet, in sich auf. Mhm. Ne? Folter, Verrat, Gewalt bis zum Tod, auch den Tod, nimmt es in sich auf, um es zu verwandeln und dadurch durch die Auferstehung ist dann quasi die Verwandlung, mhm, und dadurch wird eben neues Leben, neue Schöpfung und so weiter ermöglicht. Und wir sind eben eingeladen, uns sozusagen mit Jesus zu identifizieren, also eine Einheit dann zu bekommen mit Jesus und dadurch diese gleiche Verwandlung auch durchzumachen. Mhm. Das ist übrigens auch sehr biblisch, das ist in Römer 5. Mhm. Da wird das genauso dargestellt, dass wir mit Christus, ja, gekreuzigt sind, mhm, und dadurch eben auch diese Verwandlung erleben können.
Ohne dass dieses Leid dann kleingeredet wird, ne? Verharmlost wird, sondern es trifft uns schon mit ganzer Wucht. Also das Kreuz zu sehen und Christus am Kreuz zu sehen, konfrontiert uns eben mit dem ganzen Gewicht dieses Leidens, das nun mal real ist für viele in dieser Welt. Und des Weiteren, ich glaube, Moltmann bezieht sich auch häufig an der Stelle auf Whitehead. Whitehead, wahrscheinlich der Begründer der Prozesstheologie oder der Prozessphilosophie und somit Vorgänger der Prozessphilosophie.
Keine Folge ohne Prozesstheologie zu erinnern. Ja, ja.
Der hat es erlebt, wie sein Sohn in einem Verkehrsunfall gestorben ist. Ne? Und das heißt, er kannte die Erfahrung, als Vater den Tod des eigenen Sohnes betrauern zu müssen. Und er hat überlegt, wie das eigentlich an Karsamstag gewesen sein muss, für Gott den Vater, des Sohnes beraubt zu sein. Also, und darin ganz viel Trost gefunden. Also das ist ja sowieso eine Grundidee auch in der Prozesstheologie, dass Gott the fellow sufferer who understands. Mhm. Ne? Also Gott, die Mitleidende, die uns versteht. Ne? Und das ist etwas, was glaube ich auch oft ausgeblendet wird und was Moltmann auch hervorhebt. Ne? Es ist halt auch der Vater in dieser Konstellation, der diesen Schmerz, mhm, erlebt, des Sohnes beraubt zu sein oder dass seinem Sohn derartige Gewalt angetan, mhm, wird. Ja.
Aber damit, das Kreuz wird im Prinzip dann nicht notwendig.
Nein.
Das ist eben auch eine ganz, ganz entscheidende Geschichte dann. Gott, absolut, braucht das Kreuz nicht, um uns vergeben zu können, zum Beispiel. Das kann Gott einfach, weil Gott vergebend ist.
Und da ist der Punkt, wo wir beim Tatortreiniger sind, den Tatort ein bisschen zu bereinigen. Wir haben ja ganz viel darüber geredet, dass Gott einfach der Täter ist. Und jetzt einfach auch im Hinblick auf Leid und Täterschaft nochmal einen anderen Blick darauf zu bekommen. Es geht nämlich nicht darum, irgendeinen Täter anzuprangern, sondern einfach zu sehen, dass es viele Täter gibt, dass es in diesem Leben viele Täter gibt, die Leiden hervorrufen und dass diese Treue, die Gott einfach dadurch ausdrückt, dass er sich halt eben den Tätern nicht entzieht oder halt eben mit Gewalt ihnen antwortet, was für mich ja einfach der besondere Punkt in diesem Kreuz ist, das finde ich halt eben das Schöne, ne? Einfach dieser Umgang, wie Gott halt eben mit Tätern umgeht. So, ne? Nicht, dass er der Täter ist, sondern was er halt eben Tätern entgegenbringt und das ist einfach Gewaltlosigkeit. Mhm. Und das finde ich unglaublich besonders.
Ja. Genau. Und deswegen für mich ist eben das Erlösende nicht das Kreuz, sondern die Auferstehung. Weil Auferstehung bedeutet, dass all das Leid, Tod, Folter, Verrat, Demütigung, all diese Dinge haben nicht das letzte Wort, sondern Gottes Schöpfungskraft, Schöpferkraft kann neues Leben geben, da wo eben Chaos, wo Zerstörung, Destruktivität ist. Ja. Das ist für mich eben Evangelium.
Ja, wobei halt eben die Treue und Solidarität für mich auch was Befreiendes.
Ja, klar. Ne? Das gehört
also dazu. Genau, das ist für mich, also ich sehe in dem Kreuz halt eben schon eine gewisse Erlösung, nämlich eben in dem, also wie ich immer gerne sage, was ich an Gott angenehm finde, ist, dass er einfach in dem Zeug dabei ist und sich solidarisiert und wir gemeinsam Dinge machen und gemeinsam hoffnungsvoll oder hoffnungslos sind oder leiden oder uns freuen. Und das finde ich halt einen schönen Punkt. Und klar, und die Hoffnung ist halt in dem Punkt, wer hat das letzte Wort?
Ja.
Ne? Und die Liebe und die Auferstehung und die Neuerung hat das letzte Wort. Ja. Und nicht die Gewalt. Und immer in gewaltvollen Situationen ist es schön, daran zu denken und irgendwie eine schöne Erinnerung.
Ja.
Und eine ganz andere, total starke Komponente an dem Gedanken der Solidarität finde ich auch, Gott identifiziert sich ja mit den Opfern und das bietet denen auch was. Denn stell dir vor, du bist in einer Gemeinde und vorne predigt jemand das Klassische und dann gibt es im Protestantismus noch irgendwie den Gedanken, dass du Vergebung erhältst und wenn du das annimmst oder dass dann so dieser Rechtfertigungsprozess abläuft, du bist dann gerechtfertigt und mit der Rechtfertigung einher geht auch dieser Prozess, ich glaube Wesley hat das auch stark betont, der Heiligung, also auch Vervollkommnung ist ja auch so ein Gedanke, ne? Und ja, das ist so ein Mechanismus, wenn man dran glauben kann und das für sich in Anspruch nehmen kann, kann das ja wirklich schön sein. Wenn du ein Problem hast, dass du dich selbst oder wenn du dich selbst als Sünder verstehst und so. Aber was ist mit denen, die dann in der Gemeinde sitzen und sich das anhören und die vor allem Opfer sind von Gewalt, von Missbrauch, von Vergewaltigung, was weiß ich? Wie hören die das?
Ja.
Und ich finde, das Schöne an diesem Identifikationsgedanken ist, das bietet eben diesen Opfern etwas.
Ja, nämlich Identifikation.
Genau, Gott ist mit dir, Gott kennt das, Christus hat das am eigenen Leib erlebt und sagt zu dir, es gibt eine Perspektive für dich. Und das hat Andrew Song Park so schön auch formuliert. Er hat dieses eine Buch geschrieben, Triune Atonement, ich glaube, das gibt es auf Deutsch nicht, leider. Aber er entwickelt so eine Theorie, der das von der anderen Seite, nämlich aus der Seite der Opfer beleuchtet, das Ganze. Was ist denn ein hilfreicher Mechanismus für die? Ne? Und da ist es weniger, es geht nicht so sehr um Heiligung, es geht um Heilung. Und es geht weniger darum, dass dir Sünden vergeben werden durch das Kreuzesgeschehen, sondern eben darum, dass du erlebst, du bist nicht allein. Und dadurch kann dann ein Prozess eingeläutet werden, der für dich in eine gute Richtung geht.
Und eigentlich ist das auch erst der Moment, wo man Gott wirklich vertrauen kann. Weil der Punkt ist, jemand, der gewisse Dinge nie erlebt hat, kann gewisse Dinge nie verstehen. Das ist ja auch ein Grund, warum viele Leute irgendwie, die Berührung mit psychischen Krankheiten haben, Psychologen werden oder die selber damit Schwierigkeiten haben oder Sozialarbeiter. Es gibt da Studien drüber, wie viele Sozialarbeiter selber Berührungen einfach in ihrem Leben mit diesem Thema hatten. Und das bringt eine ganz andere Offenheit von dem Gegenüber, wenn man weiß, die Person ist mal in meinen Schuhen gelaufen. Es verbindet einfach direkt und es schafft direkt Vertrauen. Und das macht so einen wahnsinnigen Unterschied. Und ich finde, ein Gott, der so weit weg von dem Geschehen hier ist und der nichts damit zu tun hat und der nur in seinem heiligen Bunker da oben sitzt, das finde ich besonders schwierig, dem überhaupt zu vertrauen.
Ja.
Ich würde zwei Sachen gerne noch machen. Ich würde noch über René Girard reden und über ein bisschen das Problem, dass es ja ganz viele Bibelstellen gibt, die man aber vielleicht nur mit einer gewissen Sichtweise interpretieren kann. Fangen wir mit René Girard an. Der hat eine, wahrscheinlich dann so mit die neueste, auch wirklich neue Theorie auf den Markt gebracht, wie man mit dem Kreuzestod Jesu umgehen kann oder wie man das verstehen kann.
Ja.
Erzähl mal, du hast den sogar mal gelesen.
Ja, genau. Also der ist eigentlich von Haus aus Literaturwissenschaftler, ist in unserem Jahr auch, ne? Oder noch mal Literaturwissenschaftler. Eigentlich hat er, war er, glaube ich, oder? Lehrer und hat irgendwie sich mit französischer Literatur auseinandergesetzt. Also ist eigentlich Franzose, ist aber nach Amerika ausgewandert und hat sich dann auch mit Shakespeare auseinandergesetzt und so weiter und so fort. Und ist dadurch auf Umwegen erst in der Anthropologie gelandet. Also er ist nicht so ein klassischer Akademiker, sondern hat sich vieles selbst erarbeitet und selbst studiert. Und er hat vieles Ethnologisches gelesen und da interessante Dinge herausgefiltert. Und das, was er, also ein Grundgedanke bei ihm ist das des mimetischen Begehrens. Und das sagt aus, dass wir Menschen nicht nur Verhaltensweisen erlernen, indem wir andere Menschen imitieren, sondern wir lernen sogar zu begehren, was wir begehren, indem wir schauen, was andere begehren.
Oh, das kenne ich.
Ein bisschen habe ich den doch gelesen. Also mir fällt da ein, dieses Beispiel vom Händeschütteln. Kennst du das?
Nein.
Das hat er gesagt. Er hat gesagt,
ja, kann sein,
wenn du auf jemanden zugehst und ihm die Hand reichst, dann macht dein Gegenüber genau das Gleiche, es kopiert deine Verhaltensweisen.
Spiegelneuronen.
Genau.
Ja.
Und wenn du die Hand aber im letzten Moment zurückziehst, dann wird dein Gegenüber genau das Gleiche machen.
Mhm.
Wird also wieder dein Verhalten kopieren. Das ist eben diese Mimetik. Ne?
Ja,
diese,
das fängt ganz früh an. Das fängt wirklich sehr früh an, schon im Säuglingsalter.
Ja, wenn die Sieber einen anlächeln.
Genau.
Oh.
Damit hat das ganz viel zu tun.
Ich habe sie heute gar nicht gesehen, das ist ein echtes Drama.
Hm.
Naja, okay.
Also und im Prinzip ist das ja auch ein ganz natürlicher Vorgang und nicht unbedingt problematisch. Es ist nur dann problematisch, wenn viele Leute das Gleiche wollen, dasselbe wollen und das, was gewollt wird, begrenzt ist. Begrenzte Ressourcen und so weiter und so fort. Dann entsteht nämlich Rivalität. Und diese Rivalität sorgt in Stammeskulturen oder wie auch immer für Gewalt und Blutvergießen. Ne, wenn sich die Leute Köpfe einhauen, weil das, was alle begehren, nur in begrenzter Menge vorhanden ist. Das kann ja auch um überlebenswichtige Dinge gehen. Ne? Aber auch um andere Dinge. Ne? Und da kann alles Mögliche an dieser Stelle stehen. Und dann haben Menschen einen Mechanismus entwickelt, um mit dieser Rivalität umzugehen. Also im Prinzip, laut Girard, brauchen sie Rituale, brauchen sie Ritualität, die diese Gewalt quasi bündelt, und sodass sich das entladen kann, punktuell, und dann aber wieder Frieden einkehrt. So. Das heißt, diese Entladungen von Gewalt, Aggressionspotenzial und was auch immer sorgt dafür, dass das soziale Miteinander sonst aber funktioniert. Und da kommt der Sündenbockmechanismus ins Spiel. Denn die Person, auf die sich das entlädt, oder die Gruppe von Menschen, auf die sich das entlädt, wie auch immer, dieser Brennpunkt, das ist der Sündenbock. Und das gibt es in vielen verschiedenen Kulturen und in vielen Ritualen. Manchmal wird das einfach nur als Performance aufgeführt und so. Aber das ist beobachtbar in wirklich vielen Kontexten. Also wenn man das einmal durch dieses Filter betrachtet, dann sieht man das überall.
Und dann versteht man die Bundesliga.
Ja.
Den HSV.
Ja.
Ne?
Ich verstehe nicht, wovon du redest.
Ja, ist doch klar, die Kacke ist am Dampfen in diesem Verein. Ne? Und dann gibt es ganz viel Stress und ganz viel Unmut. Und am Ende muss ich das dann eben bündeln und entladen.
Und dann wird der Trainer gekickt. Das sieht man doch in jedem Verein.
Genau, und dann hat man wieder ein paar Wochen Ruhe, kann man weiterarbeiten. Die Probleme sind natürlich nicht gelöst, aber man hat einen Schuldigen gefunden.
Ja, also diesen Sündenbockmechanismus sieht man nicht nur in Ritualen und Zeremonien und so, sondern man sieht das im Alltag. Ganz häufig einfach.
Mhm.
Das ist passiert. Und Girard geht sogar davon aus, dass im Ursprung dieser Mythen und Erzählungen und Rituale oft sogar ein echtes Ereignis steht.
Mhm.
Wo tatsächlich jemand gekillt wurde, gelyncht wurde oder so. Und Girard betrachtet auch die jüdisch-christliche Tradition. Er ist eigentlich kein Christ gewesen, aber er hat dann für sich festgestellt, das, was da erzählt wird, ist sehr einzigartig. Weil schon in der hebräischen Bibel wird an verschiedenen Stellen dieser Mechanismus entlarvt.
Mhm.
dass der Sündenbock nicht wirklich schuldig ist. Mhm. Denn das wird in der Regel verschleiert. Mhm. Aber es gibt manchmal, scheint es so durch, wo das transparent gemacht wird. Nein, der Sündenbock ist nicht schuld, sondern das ist dieser perfide Mechanismus, der da abläuft. Und so kann man dann letztlich auch Jesu Tod am Kreuz deuten. Dass da der Sündenbock-Mechanismus offengelegt wird. Und das kann nicht mehr verschleiert werden. Derjenige, der da hängt, ist Gottes Sohn, ist die Unschuld in Person, ist der Gerechteste. Und dieser Mensch wird geopfert, damit der Frieden gesichert wird. Man kann die Evangelien auch in dem Licht lesen. Ne? Die ganzen Interaktionen, die es da gibt.
Es gibt ja sogar eine Apostelgeschichte, diese Stellen, ne? Wo die, oder war das im Johannesevangelium, wo eben diese Gelehrten des Sanhedrins sich treffen und dann sagen, es ist besser, wenn einer stirbt, als das, wenn das ganze Volk umkommt.
Mhm. Ja.
Kaiaphas sagt das,
glaube ich. Genau. Mhm. Das ist also der ultimative Sündenbock.
Mhm.
Und leider nicht der letzte Sündenbock. Es ist ja nicht so, als gäbe es in der Geschichte danach nicht mehr diese Fälle. Ganz im Gegenteil. Aber manche argumentieren halt tatsächlich, dass nach diesem einschneidenden Ereignis und damit, dass Jesus so prominent wurde und so bedeutend wurde in der Menschheitsgeschichte, dass danach, ohne dass die Leute das vielleicht bewusst durchdacht haben, aber dieser Mechanismus immer mehr durchschaut wird. Mhm. Dass es heute nicht mehr so einfach ist, sowas zu verhehlen und zu verschleiern wie vielleicht früher mal.
Mhm.
Wo vielleicht sogar ganze Zivilisationen darauf gefußt haben.
So, ich würde jetzt gerne dann einen Schritt weitergehen. Sündenbock-Mechanismus, da muss jemand geopfert werden, damit Frieden ist. Mir geht es um Folgendes. Ich glaube, dass es viele gibt, die vielleicht christlich aufgewachsen sind und die eine bestimmte Interpretationsweise, die nah an Calvin, Luther und so weiter dran ist, kennengelernt haben. Und wenn man da mal in die Bibel guckt, dann eben auch alle möglichen Bibelstellen dahingehend versteht.
Mhm.
So, meine Frage wäre, was denkt ihr, wie kann man da Abhilfe schaffen? Wie kann man das verändern? Wie geht man damit um?
Naja, also zum einen kann man sicher auch glaubhaft versichern, dass in der Bibel selbst, im Neuen Testament selbst, eine unheimliche Vielfalt schon angelegt ist an verschiedenen Verstehensweisen. Ja, und ich glaube auch ein bisschen das, was wir hier betrieben haben, vielleicht auch vor Augen führen, wie sich das kirchengeschichtlich und dogmengeschichtlich entwickelt hat. Das ist alles nicht irgendwie total einheitlich immer war, sondern dass es da alle möglichen Entwicklungen in verschiedene Richtungen gegeben hat.
Hm.
Die auch alle irgendwie beeinflusst sind von den Zeitumständen, den jeweiligen. Also, dass all diese Theorien, die später entstanden sind, auch ein Stück weit Kind ihrer Zeit sind.
Hm.
Also, wenn Menschen das bewusst wird, glaube ich, dann wird da was geöffnet,
hm,
intellektuell. Aber das ist alles auf einer ziemlichen intellektuellen Ebene. Ne? Du, das zieht sich ja nicht bei allen Leuten.
Ja, also ich meine, ich hab jetzt mal geguckt, ich habe jetzt hier ein paar Bücher liegen, die ich gelesen habe in meiner Dekonstruktionszeit. Hier, was weiß ich, was ist das hier? Nonviolent Atonement Stricken by God von Brad Jurczyk und Michael Harden. Das ist allein 600 Seiten dick. So, und oder hier, Jörg Frey, Deutung des Todes Jesu im Neuen Testament. Das ist bestimmt 700 Seiten dick. Ne? Das macht ja keine Sau. Sich da, also man muss schon ziemlich verrückt sein, wenn man sowas alles lesen will. Und also ich glaube, dass das schon eine Herausforderung ist.
Ja.
Aber ich glaube, eine Sache, die mir aufgefallen ist, nachdem ich diese ganzen Bücher gelesen habe, ist, dass das ein Problem ist, wenn man schon ein Verständnis vom Kreuz Jesu hat, dass die Brille ist, dann liest man das in alle Texte rein, obwohl im Prinzip gar nicht das da drin steht. Ja, also Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern das ewige Leben haben. So, da lesen Leute rein, ja, Jesus wurde von Gott umgebracht. Das steht da aber nicht. Da steht Hingabe. Hingabe bedeutet investiert, sich eingemischt, etwas, sich jetzt, ja, der Wein wirkt. Die Worte kommen nicht mehr ganz so flüssig, ja. Also, dieses Hingabe, wir sagen ja auch, man widmet sich oder man widmet seinem Leben einer bestimmten Mission oder einer bestimmten Aufgabe. Ja, Steve Jobs hat sein Leben auch für etwas hingegeben. Und deswegen habe ich was in meiner Hosentasche, was klein und toll ist. Aber so, Gott hat seinen Sohn hingegeben, gewidmet für eine Mission. Da steht nichts drin von Strafe und so weiter. Also ich glaube, wenn man guckt, dass es da unterschiedliche Begriffe gibt und sich wirklich darauf konzentriert zu sagen, okay, was bedeutet jetzt dieser Begriff? Und nicht gleich sein fertiges Glaubenskonstrukt haben, was man dann in jeden Begriff reinliest. Und es gibt eben ganz, ganz unterschiedliche Metaphern.
Ja, oder dass man dann alttestamentliche, also Deutero Jesaja, ne? Jesaja ist es 53, die Gottesknechtstelle genau darauf hin liest. Würde kein Jude so verstehen, aber wir Christinnen und Christen nehmen uns das heraus, zu sagen, damit ist der wahre Messias gemeint, das ist Jesus, Punkt. Und wenn man ein bisschen sorgfältiger liest, nein, das ist nicht das einzige Deutungsmuster, das möglich ist.
Ja, ich werde zu
Jesaja 53. Aber ich finde, das ist ein total ferner Schritt. Also ich meine, ich glaube, man muss erstmal eine gewisse Freiheit haben, sich überhaupt vielfältig mit seinem eigenen Glauben auseinanderzusetzen. Und vielleicht ist der erste Schritt, seinen Glauben erstmal zu Ende zu denken. So, und dann kann man sich überlegen, ob es überhaupt Alternativen gibt. Und ich glaube, es ist gut, wenn man immer Leute darauf hinweist, dass es Alternativen gibt. Aber ich glaube, es ist schlecht, über Alternativen immer durchzudiskutieren, weil dann wird man oft ich weiß ja nicht, wie das bei... Also doch, ich weiß, wie das bei euch war. Jeder von uns hat diesen Schritt hinter sich, wo man Dinge loslassen muss. Und das war schwierig und das war schmerzhaft. Und es ist wirklich ein krasser Prozess der Dekonstruktion. Und ich glaube, dass man dazu niemanden zwingen kann, sondern dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man selber da irgendwie was loslassen muss, weil man es nicht mehr festhalten kann. Und deswegen finde ich unseren Podcast auch gut, weil ich finde, er gibt einfach alternative Ideen so, aber ich glaube einfach, Leute in Gedanken muss da reinzureden oder die irgendwie, keine Ahnung, denen hinzuweisen, wie hirnrissig das ist, was sie denken, ist, glaube ich, immer total schwierig.
Ne? Ja, aber ich habe das schon öfter gehabt, dass in Gesprächen, dass ich mit Leuten geredet habe und gesagt habe, ey, pass auf, dieses stellvertretende Sühnetheologie, da kann ich gar nicht mit, das ist überhaupt nicht meins. Und dann Leute gesagt haben, ja, aber guck mal, das steht doch überall in der Bibel. So, und ich glaube, dass da eben viele auch stecken bleiben, ne? Weil man eben dann so geprägt worden ist und die Bibel eben so liest. So, dann okay, dann ist es gut zu wissen, da gibt es andere Leute, die verstehen diese Bibeltexte anders. Aber, also nimm Jesaja 53 zum Beispiel. Das ist für gerade die Menschen, die so aus der bibeltreuen Szene kommen, ist das eben ganz klar. Dieser Text erklärt, dass Gott Jesus hat bestrafen müssen und leiden lassen müssen, damit alle anderen Frieden bekommen und Heilung erfahren. Und wenn man diesen Text liest, dann würde man auch erstmal sagen, ja, das ist genau so. Man kann diesen Text nicht anders verstehen. So, bis man sich mit der jüdischen Auslegung verstanden hat. Nur wer kommt dazu, sich zu sagen, okay, jetzt, also ich meine, ich habe das jetzt durch verschiedene Bücher, habe ich mir das anlesen können, aber wer kommt da drauf, zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, was die Juden dazu gesagt haben. Und dann auf einmal erschließt sich, dass die eigentliche Bedeutung dieses Textes was ganz anderes ist, was völlig plausibel auch ist. So, ich werde dazu dann auch mal einen Link, ich habe das mal im Blogpost, habe ich das mal zusammengefasst. Aber ich glaube, dass das wirklich eine Herausforderung ist. Und zum Beispiel auch gerade dieses Thema Opfer. Ich glaube, dass es in der Bibel ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was Opfer ist und wie Opfer funktionieren. Hm. Bei uns ist aber nur eine einzige bekannt.
Ja.
Ne? Das ist zorniger Gott, jemand wird getötet, zorniger Gott fährt wieder runter und ist entspannt.
Hm.
So. Und ich glaube, dass das zum Beispiel eine Vorstellung ist, die völlig unbiblisch ist.
Ja.
Also ich wüsste, nach dem ganzen Kram, den ich da durchgearbeitet habe, ich glaube, kein seriöser Wissenschaftler vertritt diese These, dass es das überhaupt irgendwo in der Bibel gibt. Hm. Opfer als Besänftigung.
Ja. Wüsste ich nicht. Aber ich würde aufgreifen, etwas, was du gesagt hast. Also ich glaube, was man tun kann, ist zu signalisieren, dass man ein sicherer Dialogpartner ist.
Ja.
Also für Menschen, die Fragen haben. Und weil ich es schon oft erlebt habe, dass dann Leute auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben und dann, du beschäftigst dich so ein bisschen mit diesen Fragen. Ich habe mich schon gefragt, ja, hier so das Klassische, was ich immer gehört habe zum Kreuz. Irgendwie, irgendwas stört mich daran. Hättest du da vielleicht irgendwelche, kannst du mich auf irgendwas verweisen oder kannst du mir ein bisschen Ressourcen geben und so? Und dann konnte ich das tun. Ich glaube, die Beziehungen, die wir haben, da sind wir in die Verantwortung genommen, die so zu pflegen, dass dieses Vertrauensverhältnis da ist. Damit dann, wenn es gefragt ist, du auch solide und fundierte und wissenschaftlich heeres Material, also dass du das dann auch liefern kannst, klar. Das ist dann auch nochmal der nächste Schritt, aber diese...
ich kann das nicht. Sorry Leute, fragt lieber Insan, aber ich kann euch ein bisschen was über Menschen,
ja, und ich meine, für Leute, die das brauchen, manche brauchen ja diese ganze Wissenschaftlichkeit, die haben ja diesen Anspruch auch nicht unbedingt und das muss man ja auch nicht haben. Aber selbst das, dann kann man ja über das Gespräch ja einfach an den Kern der Sache kommen.
Ja.
Ne, ohne dass man da jetzt irgendwelche Leute zitieren muss oder Literatur, die Menschen mit Literatur zuballern muss.
Ja, bei mir ist es eben auch wichtig zu sagen, es gibt eine Unzahl von Wissenschaftlern, von Bibelwissenschaftlern, die sich ganz intensiv damit auseinandergenommen
haben. Ja, aber Bibelwissenschaft an sich ist ja schon verteufelt und verkehrt.
Ja, okay. Aber wenn ich einmal, sage ich mal, eine Offenheit dafür entwickelt habe, zu sagen, okay, ich möchte schon biblisch vorgehen. Ich möchte jetzt nicht einfach sagen, so was die Bibel über den Kreuzestod Jesu sagt, das interessiert mich nicht. Ne? Sondern ich möchte mich schon mit der Bibel auseinandersetzen.
Mhm.
Dann gibt es zig Leute, die sehr, sehr offen an die Texte rangehen und zu völlig anderen Schlüssen kommen, als jetzt zum Beispiel Calvin und Luther.
Ja.
Und die eine deutlich lebensbejahendere Einstellung oder einen lebensbejahenderen Tonus aus den Bibeltexten rausnehmen.
Mhm.
Das finde ich eben wichtig zu sagen.
Absolut, ja.
Man muss die Bibel eben nicht ablehnen, um diese Dinge, die wir heute besprochen haben, für wahr zu halten.
Mhm.
Ja.
Ich glaube, es war Brian McLaren, der diesen Tipp gegeben hat. Ich wollte einfach nur ein bisschen lebenspraktisch noch darauf kommen. Ich glaube, der hat das immer so, wenn er irgendwie irgendwas hört in einem Gespräch, wenn in einem Raum ist mit mehreren Leuten und irgendwas hört, was ihm gar nicht entspricht, seinen eigenen Ansichten und so. Und auch wenn er gefragt wird, dann sagt er erstmal einfach nur, nö, ich denke anders.
Ja.
Und lässt sich erst gar nicht ein auf irgendwelche Debatten und Diskussionen. Ich weiß, du bist ein sehr streitbarer Charakter. Du kannst dann auch an Ort und Stelle schon mal Argumente austauschen, um es vorsichtig zu formulieren. Aber ich finde das eigentlich einen ganz netten Ansatz, zu sagen, nee, ich bin nicht interessiert jetzt an einem verbalen Scharmützel, aber ich habe eine andere Meinung. Und dann signalisiere ich das auch klar. Und wenn die Person dann aber wirklich daran interessiert ist, zu wissen, was meine andere Meinung ist, dann wird sie nochmal auf mich zukommen.
Hm.
Und dann wird sie das auch einfordern. Und dann, finde ich, ist schon der nächste Schritt getan, um tatsächlich in einen Dialog zu kommen. Weil dann ist klar, okay, es ging nicht einfach nur darum, irgendwie jetzt hier eine Streitlust zu frönen oder so. Und dann ist für mich schon ein Signal da, okay, ja, hier besteht die Möglichkeit, tatsächlich ein Gespräch zu führen. Und dann lasse ich mich auch gerne darauf ein. Mhm. Ja. Aber so in diese Streitigkeiten zu gehen, irgendwie in der Hitze des Moments, das ist nichts für mich.
Ja,
ja.
Du bist einfach so schon. Harmoniesüchtig. Ja, für mich auch manchmal. Ich bin nur einfach nicht so argumentativ fit auf diesem Gebiet.
Ja, aber für mich ist das ja eben auch, dass ich dann mit mir selber streite und den Dingen so lange auf den Grund gehen will, bis ich selber
selber im Reinen bin. Ja, du erarbeitest diese Sachen auch.
Ja. Ja. Ne, ja. Weil,
danke an alle Streiter, die mit Jahren streiten. Ich finde das schön,
dass es bald
rauskommt. Ich profitiere davon.
So, ist der Tatort eigentlich jetzt gereinigt, oder?
Ja, oder? Schön sauber gemacht.
Ich denke, wir haben zumindest unser Bestes getan.
Ja.
keine Blutspritzer mehr.
Ja.
Ey.
Okay.
Ah, so. Kinders.
Ganz kurz noch ein letztes Ding.
Ja.
Der Dude mit dem Sündenbock-Dings, ne?
Gerard.
Mhm. Das, genau, Gerard. Also das aus Kreuz bezogen finde ich total doof, aber das, was daraus weiter entstanden ist, die Theorie mit der Mimese und so, finde ich sehr gut. Habe ich einen super Podcast drüber gehört, ich weiß nicht mehr bei wem. Das ist total cool und bringt einem total viel über das Mensch, aber das mit dem Kreuz kann ich nicht so viel mit anfangen. Das war's. War schön. Oh ja, und übrigens, wenn ich so ein kleines Kreuz gebastelt hätte und ein Zettel geschrieben hätte, hätte ich draufgeschrieben, trag dieses Kreuz bei dir als Erinnerung, dass Gewalt niemals eine Lösung ist.
Oh, das ist cool. Das ist echt
Zunge schnalzen.
Ja, oder weil wir oft brodelt sind einem doch hoch oft, ne?
Mhm. Nice, nice.
Gutes Schlusswort.
Liebe Leute,
haut's rein.
Es war uns eine Ehre und eine Freude und bei Fragen fragt Jaso.
Und teilt unseren Podcast.
Teilt unseren Podcast.
Und gebt uns gute Bewertungen bei iTunes.
Und habt uns lieb, weil wir so nett sind.
Und habt uns lieb.
Seid lieb zu uns. Genau. Ja, und wie ihr mitbekommen habt, wir hatten in letzter Zeit Gäste. Bleibt uns mit uns in Austausch. Wir freuen uns immer, wenn ihr vorbeikommt. Sagt doch, wenn ihr in der Nähe seid und auch mal Bock habt auf einen Podcast. Wir freuen uns super, mit euch zu quatschen. Und das ist immer schön.
Richtig? Genau.
Jo.
Liebe Leute, macht's gut.
Auf Wiedersehen.
Bis dann.
Hören.
Tschö.
Adieu. Tschö.